Halt mal alle ganz leise.
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Hallo zur neuen Folge. Diesmal geht es um etwas, das uns alle betrifft, egal ob gläubig oder nicht. Die Krisen, die Kriege, die Katastrophen der Welt, die uns seit einer Weile in ziemlicher Dichte beschäftigen, vielleicht auch ängstigen und natürlich indirekt auch unsere Kinder. Heute möchte ich meinen Gast dazu befragen, wie wir damit umgehen können, wie wir mit Kindern darüber sprechen können und ihnen trotz allem etwas anderes als Angst und Resignation vermitteln können. Mein Gast heute ist Ralf Gauss. Er ist Supervisor, Coach und Autor im Herder Verlag zum Beispiel. Vor allem ist er aber Professor für Religionspädagogik an der KSH München und insofern auch ein Gesprächspartner, der uns sagen kann, wie denn auch der Glauben und die christliche Lebenspraxis Eltern helfen können, mit Krisen umzugehen. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Gauss.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, Kriege, die Weltpolitik in Aufruhr, aber auch ja, Attentate, Drohkulissen im Wahlkampf. Solche Ereignisse und Entwicklungen bleiben ja Kindern auch nicht verborgen. Und Eltern möchten da ihre Kinder natürlich auch vor Ängsten verschonen. Jetzt war ich in unserem Vorgespräch, Herr Gauss, ziemlich überrascht, als Sie gesagt haben, Kinder sind eigentlich krisenfest. Was meinen Sie damit? Stecken Kinder einfach weg, was Eltern belastet?
Krisenfest würde ja heißen, dass keine Krise Kinder umwirft. Das stimmt so nicht. Was aber ist, dass eine Krise auch etwas ist, was eine Perspektive heißt. Nicht das Ereignis ist das, was es zur Krise für mich macht, sondern wie ich das einschätze, ob ich etwas als gefährlich einschätze, ob ich das als problematisch sehe, bedrohlich. Das macht aus einem Ereignis eine Krise. Und Kinder sind noch nicht in dem Alter oder haben die Fähigkeiten einzuschätzen, ob etwas problematisch gefährlich sein könnte, sondern die schauen da eher auf die Eltern. Daher ist zumindest ein Ereignis für Kinder noch keine Krise. Wenn die Kinder aber merken, meine Eltern werden nervös, meine Eltern haben Angst, die machen sich richtig Sorgen, dann spüren Kinder das. Und dann fangen Kinder tatsächlich an, sich auch Sorgen zu machen, weil die Eltern es machen. Also daher ist Krise zunächst einmal eine Frage der Perspektive, dass Krisen von Erwachsenen eingeschätzt werden, wenn etwas eigentlich nicht mehr so läuft, wie es bisher gelaufen ist.
Also Sie würden jetzt sagen, das wäre dann eine Situation, in der wir Erwachsenen, also wir Eltern, ein Ereignis oder so als Krise bewerten, weil es uns in eine solche Situation bringt, in der wir etwas noch nicht kennen, noch nicht wissen, wie wir es bewältigen, also so eine Hilflosigkeit empfinden.
Genau, also Krise ist so die Deutung, hier bin ich nicht selbstwirksam, hier weiß ich nicht, wie es weitergeht, hier bin ich hilflos. Und Krise ist so von der Definition her der Höhepunkt einer Situation, wo es wieder sich klärt oder aber schlimmer wird. Das ist so der Eindruck einer Person, hier an diesem Punkt irgendwie geht es nicht weiter und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das ist eine Einschätzung von Erwachsenen. Während Kinder jede Situation, die sie erleben, tatsächlich fast neu erleben. Ah, hier zum ersten Mal im Schwimmbad, zum ersten Mal Schokolade, zum ersten Mal mit dem Fahrrad unterwegs. Das heißt, Kinder sind drauf.
Die Schokoladenkrise, die lässt sich leicht bewältigen. Ja. Ja, aber so zum ersten Mal, ne? Wie Sie sagen, zum ersten Mal in die Schule, in den Kindergarten, zu Oma übernachten, zum ersten Mal alleine.
Ja, Kinder müssen sich tatsächlich alles neu erarbeiten. Also das heißt, die kindliche Entwicklung ist tatsächlich darauf ausgerichtet, ich mache alles zum ersten Mal. Ich brauche Unterstützung dazu, ich brauche Hilfe, manches macht mich unsicher. Und als Erwachsene sind wir eigentlich in unseren Routinen drin. Und da ist so ein Ereignis, was anders ist, als man es kennt und dann auch in einer bestimmten Größe, tatsächlich eine große Krise.
Wenn Kinder jetzt die Sorgen oder die Beunruhigung der Erwachsenen spüren, es müssen ja nicht nur die Eltern sein, ne? Sie kriegen vielleicht ja auch Nachrichten mit. Wenn jetzt also Kinder ihre Eltern darauf ansprechen, wird es Krieg geben. Wie können Eltern denn dann ihren Kindern da helfen oder sie unterstützen? Würde es reichen und sagen, also nein, das ist eigentlich keine Krise, das kommt drauf an, wie man sie bewertet und interpretiert, ist nur eine Frage der Perspektive. Das ist jetzt ein bisschen eine provokante Frage, aber das wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein.
Also ich würde im ersten Mal zunächst nicht von Krise sprechen. Also ich muss einem Kind nicht sagen, das ist eine Krise, sondern dieses Kind bekommt etwas mit. Und dann ist schon eine Aufgabe für uns Eltern, an der Stelle ins Gespräch zu gehen, den Kindern zuzuhören, ihre Ängste wahrzunehmen. Also das ist ein ganz zentrales Element. Zuhören, mit Kindern ins Gespräch gehen. Und die Kinder dürfen alle ihre Sorgen, ihre Ängste thematisieren, dürfen das aussprechen. Und als Elternteil ist es meine Aufgabe, mit dem Kind dann auch zu gucken, was bedeutet das denn? Wie ist die Lage denn einzuschätzen? Was hat das für Auswirkungen? Und so weiter.
Wäre das für die Kinder gut, darüber nachzudenken oder mit den Eltern darüber sprechen zu können, ob es sie denn selbst betrifft oder irgendwas passieren kann? Dass es darum geht, wie betroffen ist man überhaupt?
Was wir als Erwachsene tun müssen, ist schon auch altersspezifisch mit den Kindern umgehen. Das heißt, wenn kleine Kinder kommen, brauche ich nicht die ganzen Dinge erklären bis ins Kleinste oder auch Gefahren oder Sonstiges groß auszumalen, sondern es reicht, dem Kind Sicherheit zu vermitteln, dass es sicher ist und dass, wenn etwas passiert, dass ich als Elternteil auch was tun werde, dass das Kind geschützt ist. Also das zentrale Element ist zunächst einmal, Kindern, je kleiner sie sind, Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen zu vermitteln. Mit zunehmendem Alter werden die Kinder dann auch differenzierter denken, die haben viel mehr mitbekommen, können mehr einordnen, da werden auch die Gespräche viel differenzierter. Aber auch da ist der Fokus darauf, nicht die Hilflosigkeit stark zu machen, sondern tatsächlich auch zu schauen, was können wir denn tun? Wo bin ich selbst wirksam? Krisen sind, wie eingangs ja schon beschrieben, Momente, wo ich mich hilflos fühle, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht wirksam. Aber was kann ich? Wo bin ich wirksam? Wo kann ich entsprechend Vorkehrungen treffen oder bestimmte Dinge machen? Oder aber auch wahrnehmen, ja, es gibt dieses Problem, aber es betrifft uns vielleicht gar nicht. Ganz häufig werden Dinge auch als Krise eingeschätzt, weil man ein dumpfes Gefühl hat. Aber je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt, stellt man manchmal fest, ach, es betrifft mich ja gar nicht. Also schon auch das Aussprechen und deshalb auch das Aussprechen von Gefühlen kann Kindern unglaublich viel Sicherheit geben, weil man merkt im Gespräch, ach, das hat ja gar nichts mit mir zu tun oder ist weit entfernt von meiner Lebenswelt.
Es geht ja auch darum, dass das Umgehen mit einer Krise ein Prozess ist. Das ist, glaube ich, auch für Erwachsene überhaupt ganz sinnvoll, als auch im Gespräch mit Kindern, dass man sieht, okay, jetzt wir besprechen das, irgendwie wird die Angst vielleicht geringer. Es ist ja auch schon ein Schritt, mit einer Krise umzugehen. Es gibt Ideen, was man vielleicht selber tun kann, auch wenn das jetzt vielleicht die große Weltkrise nicht rettet. Aber es ist so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und man lernt ja auch mit jeder Krise. Also es ist auch ein bisschen ein Übungsfeld, um dann auch mit weiteren Krisen vielleicht besser umgehen zu können. Gibt es ja auch Lebenskrisen, also in der Familie oder im eigenen Kinderleben. Jetzt mal unabhängig von dem ersten Kindergartenbesuch oder der ersten Übernachtung alleine irgendwo bei Großeltern. Also die Krisen, die halt so zu einer Biografie oder zum Leben gehören können. Inwiefern kann man diese Erfahrungen auch auf diese Weltkrisen, diese Ängste anwenden, die bei Eltern entstehen durch das, was von außen kommt, wo man eher hilflos ist?
Wir Eltern neigen ja dazu, Kinder vor Krisen und schwierigen Situationen zu schützen. Aber so wie Sie sagen, jede Krise ist eigentlich ein Moment, wo ich etwas lernen kann. Ich kann neues Handlungswissen, ich kann neue Selbstwirksamkeit erlernen. Deshalb probieren Kinder sich auch so aus, weil sie jedes Mal sehen, ach, das kann ich auch, ach, das kann ich auch. Also die wirklich eine Freude daran haben und sehen, was alles an Potenzial in ihnen liegt. Und so ist es mit Lebenskrisen auch. Ich habe einen Todesfall, ich kann mit der Trauer, mit dem Tod nicht umgehen. Ich muss es erlernen. Diese Lebenskrisen sind Anlässe, tatsächlich wieder neu handeln zu lernen, neu die Welt zu bewerten, neu darüber nachzudenken. Das gilt auch für die großen Krisen. Nur gibt es so einen Unterschied. Diese Entwicklungs- und Lebenskrisen, die gehen manchmal Stunden, manchmal Wochen, auch ein paar Monate. Da gibt es so einen Höhepunkt und dann verändert sich was und auch das Umfeld reagiert entsprechend mit Hilfe darauf. Krieg und andere Themen, da ist das Feld nochmal größer. Die dauern viel länger. Was wir ja auch gerade erleben, ist so, dass man so chronisch müde wird. Ja, man ist erschöpft, weil man nicht weiß, gegen wen kann man denn da was machen und wie kann man das ändern. Aber auch diese Krisen sind Lernanlässe, zu überlegen, was können wir tun und wo können wir unseren Teil tun und wo aber auch sind wir ein Stück hilflos und müssen lernen, diese Hilflosigkeit auch auszuhalten.
Also Sie haben jetzt gerade Lebenskrisen angesprochen und da erleben Kinder ja auch, wie ihre Eltern durchgehen können und es einen Prozess gibt, der irgendwie integrierbar ist ins Leben. Also das ist nie das Ende oder nicht zu bewältigen. Insofern ist es vielleicht auch gut für Eltern, mit ihren Kindern über ihre Erfahrungen zu sprechen, zu sagen, so, da ging es mir so und so, ja, da hatte ich auch Angst. Da habe ich erst gedacht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann kam das und das dazu. Und ähnlich könnte ich mir auch vorstellen, ist das bei den großen Krisen zumindest, dass Eltern zeigen können, auch wenn dies und jenes schrecklich läuft für andere Menschen auf der Welt, wir machen trotzdem hier uns jetzt mal ein schönes Frühstück oder wir arbeiten. Du gehst ja trotzdem zur Schule, also das Leben geht so irgendwie auch weiter und das bietet auch eine gewisse Sicherheit.
Ja, in so einem Gespräch erleben die Kinder ganz unterschiedliche Dinge und die alle zusammen machen eigentlich die Bedeutung dieses Gesprächs nochmal deutlich. Also zum einen ist es erstmal, es hört mir jemand zu und es erzählt mir jemand. Das heißt, dieses Kind erlebt tatsächlich Unterstützung. Ich muss nicht allein die Welt retten, sondern es gibt noch andere, auf die ich mich verlassen kann. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich dahin kommen. Und dann, wenn die Eltern mir erzählen, wie sie es gemacht haben, dann erlebe ich auch nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Ich erlebe, dass meine Eltern sich auch Fragen stellen. Also Fragen stellen, Angst haben, Sorgen haben, nachdenken, gehört zum Menschsein. Manchmal hat man ja so Allmachtsfantasien als Kind. Meine Eltern können alles. Die wissen alles, die können alles. Mein Papa hat nie Angst und so weiter. Und in solchen Gesprächen deckt man auf, dass man das auch hat und trotzdem gut lebt und trotzdem dabei ist. Und das stärkt Kinder auch, weil sie merken, ja, es ist normal. Es darf sein, dass ich so denke. Ich muss nicht perfekt sein. Das Leben geht so weiter. Was wichtig aber ist bei solchen Gesprächen, dass wir wirklich nicht dabei stehen bleiben bei dem Negativen und was uns niederreißt und niederdrückt und dann das Gespräch beenden, sondern für Kinder ist es wirklich wichtig, eine positive Entwicklung dieser Geschichte zu kennen oder auch zu wissen, was kann ich jetzt tun, was hilft uns denn? Das ist für Kinder tragend und auch in Gesprächen für Kinder absolut wichtig.
Würden Sie denn auch sagen, dass zum Beispiel ein Gespräch mit Gott, ein Gebet in der Hinsicht auch eine große Rolle spielen kann?
Sehr sogar, weil jetzt nehmen wir die großen Krisen. Das sind Krisen, die übersteigen uns als Einzelne und als Gruppe von Menschen total. Das heißt, es ist jemand da, der mich trägt, der da ist und dem ich aber auch mein Leid klagen kann. Und das Gebet ist ein wunderbarer Anlass, auch das, was ich nicht schaffe, das, was ich nicht kann, dass ich das Gott antragen kann und sagen kann, Gott, ich hoffe auf dich, ich vertraue auf dich. Und wir kennen das aus der Resilienzforschung, dass genau dieses sich frei machen und zugeben, was man nicht kann, dass genau das wiederum dann die Kräfte aufmacht, den Blick dahin zu wenden, was ich kann, wo ich also was bewirken kann. Und ein Gebet ist ja eben nicht nur ein Wunschkonzert, in dem man sagt, lieber Gott, mach, dass alles besser wird, sondern es ist ja genau ein Mix daraus zu sagen, das kann ich nicht, das übergebe ich dir, Herr, aber mach mich zum Werkzeug für dich, bitte, dass ich hier das oder jenes tun kann. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das Gebet für mich ist auch ein Ort der Ruhe, der Stille, nochmal wirklich in sich zu kehren, mal den Blick wegzunehmen, die Emotionen wegzunehmen von all dem, was mich auffühlt, was mich aufregt, sondern hier auch nach innen nochmal die Perspektive zu wechseln und nochmal Distanz zu schaffen, Ruhe zu schaffen, in den Dialog mit Gott zu gehen, mich zu fragen, was bedeutet das, was ist hier, was mich so auffühlt. Das gibt mir Kraft und wendet meinen Blick, dass ich nochmal nach dem Gebet rausgehen kann und vielleicht nochmal ganz neu diese Situation bewerten kann.
Es gibt ja auch diese Tradition der Fürbitten. Es fällt mir gerade ein, weil es auch eine Möglichkeit einer gewissen Wirksamkeit vielleicht ist. Ein Gebet, in dem man sich verbinden kann mit den Menschen, denen man nicht selbst helfen kann, aber die man Gott ans Herz legen kann sozusagen.
Genau, das Fürbittgebet ist tatsächlich so ein Gebet, wo ich das vortragen kann, was mich beschäftigt, wo ich Hilfe wünsche, auch im Großen. Und dann aber eben schon auch mit dem Blick, wo kann ich aktiv werden, wo kann ich mich einbringen, wo ist meine Eigenverantwortung auch als Christin, als Christ. Also wir sind nicht in die Welt gestellt, um hier einfach nur zu wünschen. Das ist ja genau die Spannung. Und das macht auch das Besondere der religiösen Erziehung aus, wenn ich das dann auch mit Kindern zusammen mache, dass wir tatsächlich auch darüber nachdenken können, und wie wollen wir denn die Welt eigentlich? Also mich nicht nur in die Situation der Krise begebe und sage, ja, und alles ist schlimm und ich weiß nicht weiter, sondern im Gebet und auch im Gespräch mit anderen Christinnen und Christen tatsächlich auch ein Ideal, eine Vision von Welt habe, der ich nacheifern kann und wo ich merke, andere wollen die auch. Andere wollen in Frieden leben. Andere wollen, dass es heil hier zugeht. Also all das ist ja zentral und stärkt mich auch.
Die erste Frage, die mir da so als Kinderfrage einfällt, warum hat er sie denn so gemacht, dass wir Kriege haben und es vielen Menschen schlecht geht?
Warum er sie so gemacht hat, wie er sie gemacht hat, weiß ich nicht. Also das ist ja auch etwas, dass wir als Christinnen und Christen, nur weil wir an Gott glauben, nicht alle Antworten wissen und wissen, was Gott denkt und was Gott jetzt vorhat. Aber es hat ja schon damit zu tun, dass wir auch frei sind. Also wir sind keine Marionetten Gottes, wir entscheiden ja selbst und wir haben die Fähigkeit zu entscheiden, dass wir gut handeln und dass wir schlecht handeln. Und das bringt genau die Probleme dann aber eben mit sich. Der eine will dann von dem anderen das oder jenes haben und dann kommt Streit auf. Ich bin davon überzeugt, dass das Ziel eine gute Welt ist für jeden von uns. Aber ich will nicht warten bis zum Ende, sondern hier als Christ will ich mich jetzt hier und heute schon einbringen dafür, dass es friedlich zugeht, dass es Menschen gut geht, generell.
Also das kann Kindern ja auch Halt geben, ne? Es gibt ja nicht nur meine Eltern, die Christen sind, sondern es ist eine große Gemeinschaft an Christen auf der ganzen Welt, die genau dieser Überzeugung sind oder die sich Frieden wünschen. Und die andere Erfahrung ist auch eine Gemeinschaft im Kleineren, also die Gemeinde, die Gemeinschaft, die sie jetzt persönlich kennen, zum Beispiel im Kindergottesdienst oder im Gottesdienst kennenlernen.
Was so Krisen ja auslösen, Probleme generell, ist, dass man sich ja allein fühlt. Und es zeigt sich, dass schon wenn ich es ausspreche und jemand reagiert darauf und sagt, ah, diesen Gedanken habe ich auch, mir geht's so ähnlich, dass wir auf einmal solidarisch miteinander werden und dass auf einmal dieses Leid, diese Krisenperspektive, die ich da habe, dass die auf einmal leichter wird. Das hilft. Das gibt dieses Gefühl von Getragenheit, von Geborgenheit und damit auch von Zuversicht. Und man kann tatsächlich auch die Perspektive nach vorne richten, also dass man sich Gedanken macht, was wollen wir denn in Zukunft hier? Also Kindern hilft es auch dann gemeinsam mit den anderen zu erleben, da sind welche aktiv und die wollen nicht in der Not verbleiben, sondern die entwickeln hier Gedanken und dann wird dann was ausgerichtet und gestaltet oder da werden Aktionen geplant. Und auch das gehört ja eben zur Religion, dass man es eben nicht nur alleine macht, sondern tatsächlich, dass man in der Familie, in der Kirchengemeinde oder in anderen Gruppen wirklich in Gemeinschaft eingebunden ist.
Ja, Herr Gauss, aber was ich jetzt spannend finde, ist, dass Religion und auch Glaubenspraxis in den Familien tatsächlich da schon Angebote hat.
Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, mit Kindern religiös ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht vorneweg, die Botschaft, die wir haben, das ist der Kern, ist, dass es eine frohe Botschaft ist, ja, Evangelium. Also das heißt, Gott spricht uns eine frohe Botschaft zu. Er will was Gutes, er will Heil. Und wenn wir uns daran orientieren, dann ist das gerade in Krisenzeiten Halt. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass da nicht dauernd von alles ist schön, alles ist toll berichtet wird. Und auch zur Zeit Jesu war nicht alles toll und super. Das heißt, Krise ist irgendwie auch Teil der biblischen Botschaft. Menschen stehen in verschiedensten Krisen. Aber was ihnen Halt gibt, ist der Halt in Gott. Also dieses biblische Erzählen ist tatsächlich ein Krisenerzählen, ein Erzählen aus ganz unterschiedlichen Krisenzeiten über die unterschiedlichsten Jahrhunderte in unterschiedlichsten Kontexten, ob Ägypten, Babylon oder auch in Jerusalem. All das sind ja Krisenregionen in der Bibel und die Personen erzählen von ihrer Gottesbeziehung in diesen Zeiten und wie es ihnen Halt gegeben hat und wie es sie gestützt hat. Also wir haben hier eine Vision, wir haben etwas, was uns Sinn gibt. Und Sinn ist natürlich in Krisenzeiten auch unglaublich wichtig, weil man das Gefühl hat, neben dem, dass ich nicht mehr weiß, wie ich handeln soll, geht auch der ganze Sinn der Sache verloren. Warum bin ich denn überhaupt noch auf der Welt, wenn das so schlimm ist? Und da kann mir die Botschaft viel Sinn geben und dann eben die Praxis, ob das Gebet, ob der gemeinsame Gottesdienst, also all das auf jeden Fall. Und das gilt tatsächlich, da haben Sie recht, nicht nur für Kinder, das gilt für uns alle. Wir alle brauchen Gespräche, auch als Erwachsene auf einer ganz anderen Ebene, aber auch wir sind ja bedürftig nach Unterstützung, nach Halt. Ja, sonst wäre es keine Krise für uns.
Ja, das stimmt. Für Kinder ist es leicht zu machen. Eigentlich, es gibt Rituale, ja, es gibt Lieder, Geschichten, auch Momente der Gemeinsamkeit in der Familie.
Und die müssen gepflegt werden. Solche Rituale helfen. Und wenn wir jetzt in Krisenzeiten Stabilität wollen, dann brauchen wir Rituale. Das kann sein, dass wir am Sonntagabend zusammen nochmal um eine Kerze sitzen, dass wir was zusammen singen, dass wir zusammen beten. Das kann aber auch sein, eben an Ostern, dass man gemeinsam in den Kindergottesdienst geht oder einen gemeinsamen Spaziergang macht und sich Geschichten dabei erzählt. Das muss einfach eingeführt werden und gepflegt werden. Dann sind solche Rituale in Krisenzeiten auch stabilisierend und helfen mir, diese Gemeinschaft, das gemeinsame Nachdenken, das zur Ruhe kommen, das nach innen sich wenden, das hilft. Und was sich auch zeigt bei all den Krisen, dass Spiritualität, Religiosität hilft, mit anderen sich zu vernetzen. Viele halten ihre Sorgen und Ängste zurück, weil sie denken, das wäre falsch. Aber eigentlich, indem ich es teile, gewinne ich. Was mir wirklich zentral ist, dass Krisen bei allem Erschreckenden zunächst einfach auch wahrgenommen werden können als Lernanlässe. Ich kann etwas lernen, ich kann mich verändern, ich kann mich nochmal neu ausrichten. Und dann ist mir zentral im Umgang mit Kindern, seien Sie offen für die Sorgen Ihrer Kinder, gehen Sie ins Gespräch, helfen Sie den Kindern, dass sie zum einen diese Situation verstehen, aber dass sie der nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass sie sicher in dieser Welt sind, dass sie hier leben können, dass sie zuversichtlich sein können und dass solche Krisen auch gemeistert werden können. Das sollen die Kinder erleben und aus christlicher Perspektive auch, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, dass es da auch einen Zuspruch gibt von Gott, dass wir gesegnet sind und dass er uns da auch in solchen Zeiten, wo man sich tatsächlich verlassen fühlt, nicht alleine sind.
Und das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Gauss. Dann hoffe ich, dass wir jetzt vielen Eltern da weiterhelfen konnten oder ihnen ein paar gute Hinweise geben konnten. Ja, vielen Dank, Herr Gauss. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.